Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Und wir haben heute eine besondere Folge, denn ich habe zwei Gäste, die mir hier online zugeschaltet sind in dieser hochmodernen Folge. Und das sind die zwei Vertreter vom Deutschen Calisthenics und Streetlifting Verband. Und ich überlasse euch jetzt mal direkt, wer sich zuerst vorstellen mag. Und ihr könnt mir jetzt ein Handzeichen geben, wer das zuerst machen möchte. Jawohl, go for it.
Super. Ja, zunächst einmal danke für die Einladung hier für diesen exklusiven Podcast. Also ich kann mich erstmal vorstellen am besten. Also ich bin David, ich bin 27 Jahre alt und einer der Mitgründer des DCSVs und mache persönlich den Sport jetzt auch seit rund 7 Jahren. Vorher aber auch schon Kraftsport im Fitnessstudio gemacht, ganz konventionell. Und den Verband haben wir dann 2019 gegründet und Tobias habe ich im Voraus schon gekannt über Cali16. Aber da gehen wir gleich nochmal tiefer ein.
Ich bitte darum. Tobi, your turn.
Ja, kurz zu mir. Auch natürlich nochmal vielen Dank, dass wir heute diesen Podcast auch gemeinsam machen können und wir uns auch hier austauschen dürfen, um auch der Community zu zeigen, was wir so im Allgemeinen machen und was uns antreibt. Ein paar Worte zu mir. Ich mache Calisthenics jetzt auch schon seit einigen Jahren, komme ursprünglich eigentlich aus dem Breakdance, bin dann irgendwann zum Touren gewandert und habe dann schon parallel mit dem Calisthenics angefangen. Ja, und das, wie gesagt, jetzt einige Jahre auch. Arbeite parallel auch im Sport, habe Sport studiert, dann später nochmal einen MBA in Sportmanagement gemacht und von daher ist das Thema Sport, insbesondere natürlich Calisthenics und Streetlifting für mich auch allgegenwärtig.
Ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Voll verwurzelt im Sport, perfekt. Alright, ihr zwei seid ja so, von dem, was ich vom Verband kenne, so quasi die zwei Gesichter des Verbands. So, da sind wahrscheinlich noch irgendwie, ich glaube, 4 weitere mit on board, die da so quasi die Gründungsköpfe sind. Was mich jetzt voll interessieren würde, so, ich bin jetzt ja quasi selber schon jemand, der in der deutschen Szene quasi, ich bin ein alter Mann. Und der Verband ist ja jetzt komplett neu gegründet worden von euch. Und ich hatte euch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich hatte mal irgendwann Cali16 irgendwo mal gesehen, so ich glaube, das Logo hatte ich auf jeden Fall irgendwo mal gesehen.
Auf Bar Warrior, auf das, der Passion 2016, glaube ich.
Das kann gut sein. Ja. Aber ich konnte sonst überhaupt nichts da zuordnen. Mhm. Und da würde mich jetzt halt mal voll interessieren, so wie ist erstens, wahrscheinlich gehört die Geschichte von Cali16 mit zur Gründungsgeschichte. Und wie ist daraus dann von eurer Seite aus der Verband entstanden? Lasst es mich hören.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und tatsächlich geht der Verband also wurzelmäßig auf den Cali16, auf die Initiative zurück. Ja, das hat eine lange Geschichte. Also ich fange mal an, überhaupt wie ich zu diesem Sport gekommen bin. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Also ich bin übers Bowl dann zum Calisthenics gekommen. Natürlich war ich im Fitnessstudio bei McFit, so der Klassiker. Ich wollte dann halt irgendwie eine Alternative finden und bin dann beim Bouldern fündig geworden. Hier bei mir in der Region gab es eine Boulderhalle. Und ja, über diesen Bodyweight-Sport hat es mich dann zu Calisthenics getrieben und habe dann nach einer Community gesucht in Bielefeld. Und dort habe ich Apesthenics gefunden, e.V. Das war damals noch von Robin und Marco gegründet worden. Und dort war ich sehr aktiv am Start. Ich glaube, 2 Jahre am Stück dort trainiert. Das war, glaube ich, 2014, 2015. Und irgendwann hat sich dann die Spreu vom Weizen sozusagen getrennt. Und wir haben dann eine eigene Initiative gegründet, haben sozusagen uns so ein bisschen mit ein paar Leuten aus dieser Community abgekapselt. Das hatte diverse Gründe, aber nichts Tragisches jetzt an sich. Wir wollten halt den Sport in unserer Region fördern und weiter verbreiten. Also wir wollten wirklich, dass sich Parks aufbauen, also dass wir es schaffen, Parks zu initiieren, aber auch Communities. Das muss man sich so vorstellen, dass wir hier in unserer Region Ostwestfalen-Lippe verschiedene Orte haben, aber kaum Möglichkeiten zum Trainieren, so wie in vielen Orten, das kennst du sicherlich auch. dass man dann meistens auf irgendwelche Spielplätze ausweicht und so weiter, zumindest in der Anfangsphase, damals war es so. Und wir haben uns dann so ein bisschen eingesetzt dafür, dass wirklich Parks entstehen und haben das Ganze versucht unter diesem Decknamen Kelly 16 und unter diesem Motto Clean Form Only. Also wir waren eher immer Sets and Reps getrieben, also sprich immer auf schöne, saubere Wiederholungen, weniger Freestyle etc., aber hatten da jetzt auch keine Diskrepanzen gegenüber anderen Strömungen. Ja, und dann haben wir halt versucht, da uns wirklich politisch auch einzubringen und diese Parks zu beantragen, als auch parallel über die Jahre Communities aufzubauen. Also wir auf unsere Initiative gehen sozusagen jetzt drei Communities zurück. Das ist einmal Calisthenics Gütersloh, Calisthenics Paderborn, dort wo Tobias gewohnt hatte, und Street Record Bielefeld. Und Street Record Bielefeld ist so ein Sonderfall sogar, weil es ein soziales Projekt ist, was auch gefördert wird von der Stadt. Und also ähnlich wie bei Hood Training, nur einen etwas anderen Ansatz, aber im Prinzip auch wirklich diesen integrativen, inklusiven Ansatz. Ja, und wir haben dann halt nach und nach uns fortentwickelt, sage ich mal, und haben dann auch Raps on Fire das erste Mal 2017 ausgetragen in Paderborn. Darüber bin ich übrigens dann auch mit Tobias Moos in Kontakt getreten. Der hat uns gefragt, also der ist über Kelly 16 sozusagen in Kontakt mit mir getreten und hat uns angefragt wegen einer Competition in Paderborn, ob man dort vielleicht mal was auf die Beine stellen könnte. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Also das war echt eine große Herausforderung. Das war auch sozusagen die erste Competition, die jetzt, sage ich mal, auf unseren Hut ging so. Davor haben wir jetzt nichts Ernsthaftes gemacht, eher so nur kleinere Challenges, Battles hier bei uns in der Region, aber das war es dann auch. Und dann ging das eine auf das andere. Es war echt erfolgreich, die Zusammenarbeit war super bis heute. Und irgendwann haben wir uns dann so gedacht, hey, dieser Ansatz, diese Förderung, diese regionale Förderung des Sportes, die an dieser muss ganz Deutschland profitieren, weil das ist einmalig und wir sind der Ansicht, der Sport ist so geil, der verkörpert so viele positive Emotionen und so viele positive Dinge allgemein, dass wir einfach diesen Spirit auf ganz Deutschland übertragen möchten und haben uns dann entschlossen, tatsächlich den Verband zu gründen. Ja, das ist so die Geschichte in Kurzfassung.
Right, right. Tobi, hast du was anzuhängen?
Ja, David hat das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Interessant ist halt an der Stelle, dass ich so ein bisschen unabhängig von David zuerst im Bereich Calisthenics auch unterwegs war. Es gab halt in unserer Stadt vorerst so eine große Freeletics-Community.
Paderborn jetzt, ne?
Genau, richtig. Und aus dieser Freeletics-Community heraus hat sich dann aber irgendwann auch immer mehr Calisthenics abgezeichnet. Und dann gab es halt auch einen großen lokalen Förderer, der dann eben gesagt hat, dieses Thema ist so wichtig, wir brauchen hier eine Calisthenics-Anlage. Also das ist ein Förderer, der sich auch so für andere Sportarten einsetzt, ein großes Sportgelände auch betreibt, wo man alles machen kann, was das Herz begehrt, der Aaron Sportpark. Und aufgrund der Aktivitäten der Freeletics-Community ist dann eben die Calisthenics-Anlage und ein Outdoor-Fitness-Park errichtet worden. Also erst der Outdoor-Fitness-Park, ein bisschen später kam dann die Calisthenics-Anlage und ich war da von Anfang an mit dabei und habe die Community mit aufgebaut. Und dann kam halt irgendwann die Idee, mal einen Wettkampf zu machen. Das war dann 2017 und bis dahin kannte ich David persönlich noch gar nicht, sondern Kali 16 nur aus Social Media. Hab dann den Kontakt aufgenommen, wirklich eine Mail geschrieben und gesagt, hallo, ich bin der Tobias, ich mache das und das. Ich sehe, wir machen ähnliche Dinge. Hättest du nicht Lust, dass wir uns mal austauschen und vielleicht gemeinsam was starten? Ja, und das war tatsächlich der Startschuss so aus meiner Sicht mit Raps on Fire. Dadurch, dass es dann auch recht erfolgreich lief, hat uns das wirklich die Augen geöffnet und wir haben gemerkt, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt, auch weit über die Region hinaus, weil wir auch schon 2017 halt viele Athleten dabei hatten, die gar nicht aus unserer Region kamen. Und ja, seitdem haben wir das Thema dann vorangetrieben. Das war natürlich nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt sofort den Verband gründen, sondern wir haben uns da schon noch viel Bedenkzeit auch gegeben und waren da am Anfang sogar auch ein bisschen skeptisch drüber, so zwiegespalten, weil wir uns tatsächlich die Frage gestellt haben, ist eine Verbandsgründung überhaupt sinnvoll in einer Sportart, die sich ja zum gewissen Teil oder auch zum großen Teil eher informell organisiert in einer Sportart, wo es eigentlich ja keine Vielzahl an Vereinen gibt. Das war so die zentrale Frage und da haben wir ja wirklich sehr lange drüber gesprochen und nachgedacht, sind dann aber natürlich, sonst würde es uns ja heute auch nicht geben, zu dem Entschluss gekommen, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man ja bestimmte Stellschrauben auch dreht und das Ganze versucht eben auch so zu gestalten, dass man eben diese Sparte oder auch diesen großen Bereich des Sports mit aufgreift. Und 2019 war es dann soweit. Also im April hatten wir dann nach viel Vorarbeit natürlich, weil wir da ja uns wirklich intensiv Gedanken darüber machen mussten, haben wir dann im April die Gründungsversammlung gehabt. Und ja, seitdem gibt es uns dann in der Form, die uns ja jetzt aktuell auch ausmacht.
Okay, geil. Also Vereins- und Verbandsarbeit ist ja super ekelhaft papiertechnisch. Also da, to be honest, ich habe ja selber den Calisthenics Wetzlar geleitet und die Papierkram, ich bin da wirklich heidenfroh, dass es bei uns eine Geschäftsstelle gab, die den Scheiß gemacht hat und dass ich damit möglichst nichts zu tun hatte. Da kann ich mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich einiges zu tun hattet. Da ist jetzt natürlich die Vision dahinter, dass ihr den Sport groß machen wollt. Was genau sind so die Sachen, die ihr so in den nächsten Jahren mit dem Verband erreichen wollt? Und was sind so die Steps, die ihr dafür gehen wollt?
Also das grundsätzliche Ziel des Verbandes oder der Verbandszweck, Vereinszweck, so sagt man, ist erstmal grundsätzlich die Verbreitung und die Förderung sowie die Professionalisierung des Calisthenics und Streetlifting-Sports. Also das steht ganz oben. Darunter haben wir natürlich vielfach weitere Zwecke, quasi als Zwischenzwecke, um dieses große Ziel zu erreichen. Und ja, da gibt es sehr viele Ziele. Also insgesamt haben wir das so mal heruntergebrochen im Verband auf 12 Ziele. Unter anderem ist das Beratung und Aufklärung. Wir versuchen wirklich sozusagen eine Art Anlaufstelle sein für jeden Interessierten, der irgendwie mit Calisthenics in Kontakt kommt. Wir wollen da in jeglicher Hinsicht beraten. Also wie kann man mit dem Sport anfangen? An welche Communities kann man sich knüpfen? Wie schafft man es, in seinem Ort einen Calisthenics-Park zu initiieren? Wir haben natürlich die Erfahrung selbst gesammelt und versuchen das dann mit Akteuren aus dem ganzen Bundesgebiet zu bündeln. Also das Wissen, was sozusagen durch verschiedene Personen bundesweit generiert wurde, das versuchen wir dann wirklich in diesem Verband in einem Rahmen zur Verfügung zu stellen allen. Darunter wollen wir uns natürlich generell einsetzen, dass mehr Calisthenics-Parks entstehen, weil wir wirklich diese Calisthenics-Parks als zentralen Knotenpunkt sehen für diese Sportart an sich. Also klar hat sich dieser Sport die letzten Jahre stark ausdifferenziert, das muss man sagen. Also damals hat sich niemand darüber Gedanken gemacht, wie ein Pull-Up auszusehen hat. Da ist man einfach in den Park gegangen oder an den Spielplatz und hat da einfach seine Pull-Ups gemacht. Da gab es noch kein Programming etc. Also zumindest trifft das auf die meisten zu. Und mit der Zeit hat sich das echt ausdifferenziert. Aber auch sporttechnisch, also die einen, die bewegt es dann in Richtung Freestyle, die anderen machen dann mehr Sets and Reps, andere Statics und wiederum andere machen das aus präventiv gesundheitlichen Gründen. Da gibt es so viele Unterschiede und unser Ziel ist es wirklich, diese unterschiedlichen Strömungen, also ganz egal, ob das Freestyle ist, ob das One Rep Max ist, alle zu vereinen, weil wir der Ansicht sind, dass wir gebündelt viel mehr Power entwickeln. Also das heißt, auf langfristige Sicht schaffen wir es nur gemeinsam, diesen Sport in all seinen Facetten abzubilden und ja weiterhin zu entwickeln, zu professionalisieren, so dass vielleicht, wer weiß, irgendwann sogar auch eine Anbindung an den DOSB, also den Deutschen Olympischen Sportbund, möglich wäre. Und das würde natürlich große Potenziale birgen für alle Beteiligten. Und das ist natürlich eine Vision, die ist noch meilenweit oder extrem weit entfernt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir sind der Ansicht, über kleine Schritte schaffen wir es, langfristig wirklich dahin zu kommen. Wer weiß, also Sportarten wie Skateboarden oder Snowboarden etc. haben es ja auch geschafft. Und wer weiß, wie es in 10, 20 Jahren aussieht, ne?
You never know. Ich meine, Parcours ist, glaube ich, seit diesem Jahr olympisch, ne?
Richtig, ja. Das ist ein gutes Beispiel, wie so ein Sport auch verlaufen kann. Ne? Wobei beim Parcours ist das natürlich sehr interessant. Wir hatten jetzt vor kurzem in Hamburg eine Parkeröffnung besucht von der Community Kelly X. Und dort waren auch ein paar Parcoursportler vor Ort. Die sind bei Parcours Creation, das ist der Verein dort, der auch Parcours anbietet unter anderem, genau, richtig. Und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, auch mit den Parcoursportlern. Und das ist echt interessant, weil bei den Parcoursportlern ist so dieser Wettkampfgedanke eigentlich gar nicht gegeben. Ja. Also da versucht man im Parcours eher so diesen Spirit zu leben, ohne Wettkampf, no competition etc. Aber auch gar nicht so abgeneigt gegenüber anderen Personen, die diesen Wettkampfsport an sich fördern. Also die sind da völlig offen, aber machen ihn persönlich nicht. Also zumindest einen Großteil. Ne?
Ja.
Bei Calisthenics ist das halt so schon ein bisschen anders. Ne? Wobei natürlich der Teamgedanke da gar nicht flöten geht. Also jeder kennt das ja. Ne? Da wird sich überall supported gegenseitig. Und wir haben schon von so vielen Leuten gehört und du sicherlich auch. So ein Feeling wie im Calisthenics, das ist fast einzigartig, was die ganze Sportlandschaft angeht.
Ne? 100%.
Da kann man nur mutmaßen, woran das liegt. Ne? Ob das an der Größe liegt oder weil es ein Trendsportart ist oder weil es niedrigschwellig ist. Gibt es viele Möglichkeiten.
Ich behaupte, das hat so einen gewissen Ursprung daran, dass die meisten von uns alle bei irgendwelchen Parks beginnen zu trainieren. So. Und wenn du dich mit deinen Freunden dort triffst, du hast immer so eine gewisse Challenge mit deinen Freunden. Klar, du willst die eine Liegestütze mehr machen als er, aber du wärst ihm nie böse, wenn er eine mehr macht als du. So, und dann pusht man sich gegenseitig. Und das ist so am Ende, das ist so die Hardcore-Version von einem Trainingspartner im Studio. Nur im Studio darfst du dich meistens nicht anschreien. Da draußen, da juckt's keinen. So, weißt du? Und ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel, was diesen Spirit angeht, aus, dass du darüber halt eine ganz krasse Verbundenheit entwickelst, weil du leidest gemeinsam. Und ich glaube, dieses gemeinsame Leiden, das ist unfassbar verbindend. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen daher rührt, weil ich glaube, dass auch viele Communities haben ja immer so diese klassischen Sunday-Workouts. Und da leiden immer alle gemeinsam. Wir alle kennen das, ja. Oder wenn du dich alleine nur zum Jammen mit vielen Freunden dort irgendwo in einem Park triffst und irgendjemand fängt dann am Ende eh immer an, nochmal irgendein Set vorzuschlagen oder irgendwas komplett Bescheuertes zu machen oder sowas. Es artet aus. Und das ist, glaube ich, was viele Leute immer nochmal sehr stark dann auch dazu bringt, erstens mal überhaupt sehr stark aus sich rauszugehen, mit Emotionen während dem Sport, was ganz oft im Kraftsport ja durch die Fitnessstudios und die ganzen Ordnungen dort nicht so gegeben ist. Und dann natürlich auch, dass du das in der Gruppe machst und alle pushen sich und sowas. Ne? Also ich finde, das hat so diese Vibes, wie wenn du diese NFL, kennt ihr diese Testing-Videos von den NFL-Playern? Wie die sich hypen und anschreien? Es ist genau dieser Vibe und das ist, glaube ich, was da ganz stark mit reinspielt.
Ja, und wenn man das jetzt auch nochmal in eine andere Richtung beleuchtet, dann ist es ja auch so, dass gerade die Gemeinschaft, also diese Motivation, egal wie gut du bist, man feuert sich an, ja, eben auch sehr niedrigschwellig ist. Also diejenigen, die vorher vielleicht noch gar keine sportliche Vorerfahrung haben, und jetzt nicht so selbstbewusst sind und dahin gehen und sagen, ich trainiere jetzt mit, sondern eher so ein bisschen skeptisch sind, ist das vielleicht überhaupt das Richtige für mich? Die merken dann halt relativ schnell, dass sie sehr schnell aufgenommen werden und halt auch akzeptiert werden, egal wie gut sie sind und egal wie viel Training sie noch vor sich haben, um auf einen Level zu kommen wie vielleicht andere in der Gemeinschaft. Ja. Und das ist ja in meiner aus meiner Sicht Riesenpotenzial dieser Communities, dass sie so niedrigschwellig sind, dass eben jeder auch einfach mitmachen kann und ja sofort aufgenommen wird und sich sofort ja aufgehoben fühlt und vor allem auch wertgeschätzt.
100%. Das ist was, das siehst du in allen Communities. Also ich bin jetzt aus dem Bereich Mittelhessen quasi ursprünglich, ne, mit Wetzlar und um uns rum sind ja dann auch Gießen, Langt, Friedberg, alle drum und selbst Hersfeld, so, die sind ja alle dann um uns rum entstanden, ne? Genauso wie Frankfurt und so. Und du hast das, egal wo, hast du das immer gesehen, so, egal welches Level du hattest, die Leute haben dich gefeiert, wenn du dein Bestes gegeben hast. Und ja, es ist ziemlich einfach, sein Bestes zu geben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, total. Und du hast es ja auch angesprochen, dass es eben ja Communities gibt, gerade gewisse Orte, wo sich das auch bündelt. Und ja, viele Communities sind ja auch recht ähnlich aufgestellt. Also wenn man sich das mal so auf der Landkarte in Deutschland anschaut, dann kann man durchaus von 100 Calisthenics-Gruppen sprechen, die auch wirklich mit einem eigenen Namen auftreten, meistens auch mit einem eigenen Logo und sich halt wirklich mit einem Begriff identifizieren, mit der Gemeinschaft dieser Gruppe. Aber was wir halt festgestellt haben, dass bis auf einige Events, die es dann natürlich auch schon gab, relativ wenig Austausch zwischen diesen Communities auch stattgefunden hat. Und das war halt auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, es ist total wichtig, mal eine Anlaufstelle zu schaffen, wo man eben auch eine Plattform bereitstellt. Also Plattform jetzt nicht im rein digitalen Sinne, sondern Plattform so als allumfassender Begriff, wo man eben die Möglichkeit bietet, dass sich die Community-Vertreter und die Sportler aus diesen Communities auch miteinander austauschen können, über die lokalen Stadtgrenzen hinweg. So, und das ist ja auch ein Anspruch, den wir sehr stark pflegen und weiter nach vorne bringen, dass wir eben diese Vernetzung der bundesweiten Communities schaffen, weil wir glauben, dass gerade hieraus eben unglaublich großes Potenzial hervorgeht.
Das finde ich super interessant. Ich habe für jeden Zuhörer, ich habe die Jungs vorher schon vorgewarnt, ich werde unangenehme Fragen stellen. Jetzt kommt eine davon.
Wir sind gespannt.
Es ist... Also ich bin ja mittlerweile, also ich bin relativ breit vernetzt in der Community so. Und ich habe zum Beispiel nie den Eindruck gehabt, dass die Community nicht so gut miteinander vernetzt war, weil ich habe immer überall in den Communities auch die Leute gekannt. Ob das jetzt Hamburg, Berlin, Erfurt, rund um Wetzlar alles drumherum war, genauso aber auch in NRW, Essen, Düsseldorf, Stuttgart. Also für mich war das nie so, dass es das nicht gab. Oder Bremen darf man jetzt auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt irgendjemand vergessen habe, Entschuldigung. für mich war das nie so, dass das nicht so vernetzt war. Und deswegen war ich so, ich habe das schon mal von euch gehört gehabt. So. Deswegen war ich da zum Beispiel total verwundert drüber, dass das so kam, weil ich kannte alle und ich kannte aber euch gar nicht. Und deswegen fand ich das super interessant, dann zu hören, so die Community wäre nicht so miteinander vernetzt gewesen, weil das aus meiner Sicht nie so war. Es gab nur nie diesen einen festen Kopf, der sich komplett mal um das Ding kümmert. Und da fand ich es auch krass, dass ihr dann nie mit den, ich nenne das jetzt mal führenden Köpfen der Szene, die halt immer oben mitgeführt haben bei allen Events oder sowas, dass ihr euch nie mit denen in Kontakt gesetzt habt. Und das würde mich mal interessieren, wie da einfach euer Standpunkt zu ist.
Also vielleicht einmal zum Thema Vernetzung. Du hast es ja auch selber angesprochen, Kali16, wir waren in unserer Region in Ostwestfalen-Lippe ja durchaus sehr stark. Und da war das durchaus auch ein Begriff, auch Leuten aus anderen Sportarten. Und da ist auch heute noch ein Begriff. Und insofern war die Vernetzung dann vielleicht doch nicht so gut bundesweit. Kann natürlich jetzt vielfältige Gründe haben. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was bedeutet Vernetzung konkret? Ich meine, dass man sich auf einem Event sieht und sich gegenseitig supportet und cool ist und dann wieder motiviert nach Hause fährt. Das ist halt so das eine. Aber die Perspektive einzunehmen und sich Fragen zu stellen, wie können wir den Sport weiter voranbringen, welche Schritte müssen wir im bundesdeutschen Calisthenics-Sport gehen, um eben auch weiter zu wachsen, welche Bedarfe gibt es, wie müssen wir uns nach außen hin präsentieren. Also wenn man die Vernetzung mal auf solche Fragen überträgt, dann bin ich schon der Auffassung, dass das so in so einem konstruktiven Diskurs noch nicht hinreichend gemacht wurde. Daher ja auch die Motivation unsererseits, diesen Verband zu gründen.
David, du wolltest bestimmt auch was sagen gerade, oder?
Ich glaube, das sah nur so aus. Nein, ich kann das eigentlich nur betonen. Also es hängt auch mit der Blickperspektive zusammen, wie man überhaupt den Begriff Community auch definiert an sich. Also das ist ja auch natürlich eine interessante Frage, die wir uns auch im Verband häufig stellen. Also wir haben, du musst dir das so vorstellen, wir haben uns im Verband so eine Art Archiv, so eine Liste, und wir versuchen wirklich bundesweit alle Communities aufzulisten, und wir haben so diverse Filter oder Kategorien, nach denen wir sortieren und versuchen sozusagen Parallelen zu finden. Und es gibt unterschiedliche Communities. Es gibt Communities, die beispielsweise gar keinen Namen haben, sondern sich einfach nur über WhatsApp treffen und das war's auch. Daneben gibt es andere schon sehr ausgeprägt organisierte Communities wie Vereine. Und das sind halt so Unterschiede, ne? Und die Frage, die man sich dabei immer stellen muss, wer ist überhaupt alles am Ende vernetzt so richtig, ne? Also klar hat man irgendwo mitbekommen, ja, in Bremen läuft was und auf Events findet man immer wieder einzelne Leute aus den einzelnen Communities. Aber ist die Frage, die man sich da stellen sollte, ist das wirklich so die breite Masse, die man auf dieser Ebene findet, also auf diesen ganzen Events etc.? Weil wir glauben, der Sport, also den Sport Calisthenics an sich, macht genau das aus, dass der so niedrigschwellig ist, dass die Hürden so gering sind, dass sozusagen jeder Anfänger da irgendwie mal inzwischen ja in Kontakt getreten ist mit Calisthenics, weil das ist halt so eine natürliche Bewegung. Also wenn man das jetzt mal so herunterbricht, ne, Pull-Up und Push-Up.
Ja. Ja, um da auch einfach nochmal dran anzusetzen, wir haben natürlich innerhalb des Verbands auch wichtige Strukturen und Instrumente auch implementiert, die diesen Austausch letztendlich auch ermöglichen sollen. Also grundsätzlich ist erstmal jeder auch bei uns willkommen. Wir sind da wirklich offen. Jeder kann sich beteiligen und wir führen ja auch wirklich wöchentlich Gespräche mit ganz vielen verschiedenen Communities, einzelnen Akteuren, aber eben auch Vereinen und auch Förderern, die eben wichtig sind. Also da haben wir schon einen sehr ganzheitlichen Ansatz, dass wir versuchen, mit möglichst vielen Menschen auch zu sprechen. Denn eins wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen auf keinen Fall irgendwas vorgeben, nur weil wir selber davon überzeugt sind. Sondern wir möchten wirklich die Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppen letztendlich aufgreifen und die dann in konkrete Maßnahmen umsetzen. Das heißt, wir sehen uns eher so als Anlaufstelle für all das, was man sich im Calisthenics-Sport schon immer gewünscht hat, und wir versuchen das eben in den konstruktiven Rahmen zu lenken. Und um da einfach mal ein paar Beispiele zu geben, jetzt am 5. Dezember findet beispielsweise unsere erste Aktivmitgliederversammlung statt. Die Aktivmitgliederversammlung ist die Versammlung aller aktiven Mitglieder. Das sind eben Privatpersonen, die dem Verband beigetreten sind. Das sind aktuell 70 an der Zahl. Und diese aktiven Mitglieder kommen jetzt eben virtuell online zusammen und können sich dort austauschen, kriegen natürlich auch von uns noch Input. Da wird ausführlich berichtet, was wir so gemacht haben. Und wir werden dann auch gemeinsam über die weiteren Ziele und die weiteren Schritte des Verbandes diskutieren. Ganz wichtig auch, dass an dem Tag der sogenannte Aktivmitgliedervorstand gewählt wird. Das heißt, diese 70 Menschen, die bekommen dann auch eine Vertretung. Ja, das sind aktuell 3 Personen. Das orientiert sich immer an der Anzahl der aktiven Mitglieder, wie viele Leute dann der Kopf sind. Und diese 3 Personen, der Aktivmitgliedervorstand, ist dann eben auch die Interessenvertretung der aktiven Mitglieder innerhalb des Verbandes, ne? Weil wir es halt unglaublich wichtig finden, die Bedürfnisse der einzelnen Sportlerinnen und Sportler halt auch denen angemessen auch einen Rahmen zu bieten. Aber weiterhin haben wir am selben Tag auch noch den Verbandstag. Das ist dann unser höchstes Beschlussgremium, ohne da jetzt so bürokratisch zu wirken. Ne? Dahinter versteckt sich halt sehr viel inhaltliche Arbeit. Es ist halt so, dass da alle Vereinsvertreter zusammenkommen, der Aktivmitgliedervorstand, der dann vorher gewählt wurde, und eben die fördernden Mitglieder. Ne? Und dann haben wir da eine Runde von 40 bis 50 Personen. Ne? Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele auch teilnehmen und diskutieren da eben über zukunftsrelevante Themen des Sports. Und das sind halt Möglichkeiten, die wir über den Verband schaffen, um halt wirklich einen konstruktiven Diskurs zu pflegen. Das ist halt mal so das eine Beispiel. Was wir sonst natürlich auch noch an Beteiligungsmöglichkeiten haben, sind sogenannte Arbeitsgruppen. Die sind immer themenspezifisch. Und da können sich halt auch alle Verbandsmitglieder drin beteiligen. Um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, haben wir eben die Arbeitsgruppe Freestyle auch gegründet, wo aktuell so 10 bis 12 Sportler aus ganz Deutschland aus dem Bereich Freestyle involviert sind. Führend da an der Stelle ist der Tan aus Frankfurt, Latwist, der sich da eben auch sehr engagiert und so den Kopf der Gruppe bildet und den sehr engen Austausch mit uns pflegt, und einerseits mit uns, andererseits auch mit den Athleten aus der Gruppe, um eben Ideen zu entwickeln, wie wir die Sparte Freestyle weiter voranbringen können. Wir haben aber natürlich auch noch andere Arbeitsgruppen, die jetzt so in den Startlöchern stehen und so, ja, sich jetzt erstmal gebildet haben, wo die inhaltliche Arbeit jetzt noch ansteht. Beispielsweise ist das die AG Bildungswesen, wo wir uns halt auch wirklich konkret damit beschäftigen, wie kann der Calisthenics-Sport auch in Richtung von Aus- und Fortbildungen, also Qualifizierungs- und Bildungsarbeit, ausgebildet werden, beziehungsweise wie kann man sich da positionieren, was braucht man, ne? Und wie kann man vielleicht sowas wie ein Lizenzsystem auch auf die Beine stellen. Da haben wir unter anderem auch Moni König mit in der Gruppe drin, die ja auch schon sehr lange mit im Calisthenics-Sport dabei ist und halt eben auch einen sehr großen Erfahrungsschatz hat, um dieses Thema gemeinsam mit uns eben auch voranzubringen. Das sind jetzt nochmal zwei Beispiele, andere Arbeitsgruppen, da geht es dann um die Errichtung von Calisthenics-Parks, weil das eben ein wichtiges Ziel ist, da den Bau von Parkanlagen zu fördern, oder eben auch wettkampfspezifische Arbeitsgruppen wie Reps on Fire oder zuletzt für die DCOC, also die Online-Competition, die wir im ersten Corona-Lockdown organisiert haben. Also da ermöglichen wir Beteiligung, da können sich Engagierte auch direkt einbringen. Und so haben wir am Ende zwar 7 Leute, die den Verband gegründet haben, aber ja, man kann es eigentlich gar nicht mehr zählen, wie viele Akteure und Engagierte da letztendlich hinterstehen und halt diese gemeinsame Vision auch mittragen, ne, und sich da eben einbringen.
Vielleicht noch ergänzend, also ganz kurz zu deiner ursprünglichen Frage. Also erstmal grundsätzlich das, was Tobi gesagt hat, natürlich. Also es geht, also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit oder wir bieten die Möglichkeit, und das ist auch sehr stark gewünscht, dass diese Beteiligung möglich ist. Also wir möchten auf jeden Fall Partizipation allen ermöglichen, die sich irgendwie einbringen möchten. Aber da muss natürlich der Kontakt dann zu uns aufgebaut werden. Und jetzt vielleicht mal zum Hintergrund, zu deiner Frage. Es gibt natürlich, ich sag mal, mehr oder weniger, du hast es Köpfe genannt, die in der Community, sage ich mal, schon viel Erfahrung haben und auch das eine oder andere Event organisiert haben. Und die sind natürlich auch sehr engagiert. Keine Frage, da habe ich auch großen Respekt vor, was die schon geleistet haben. Aber auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, dass man es schafft, einen Rahmen zu schaffen für alle. Und wir haben es halt über diesen Verband ermöglicht und dieser, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, diese Bürokratie, die dahinter steckt. Wenn wir das in einem Prozess schaffen würden, mit, sage ich mal, allen Akteuren bundesweit in die Wege zu leiten, also wirklich ein Verband. Das war für uns natürlich auch ein Neuland. Wir hatten bei der Anfangsgründung eines Verbandes haben wir uns erstmal die Frage gestellt, wie kann man überhaupt einen Verband gründen? Was ist das für eine Rechtsform? Dann war es schnell klar, es ist ein e.V., aber es ist nicht nur einfach eine Mitgliederversammlung gründen und das war's dann, sondern bei einem Verband sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Insbesondere, wenn man sich dann Deutscher nennt und Verband im Namen. Und da müssen wir auf jeden Fall nicht über den Namen hinwegtäuschen, so heißt das. Und wir wurden da am Anfang sogar auch abgewiesen seitens des Amtsgerichts, weil wir natürlich nur 7 Gründungsmitglieder waren und wir waren alle aus OWL. Also das waren alles aktive Sportler, die wir hier kannten. Aber wir wurden abgewiesen. Also es wurde gesagt, ja, ihr nennt euch Deutscher Verband, aber ihr seid ja nur 7 Leute hier aus OWL. Ihr seid doch kein Deutscher Verband, ja. Der Plan war eigentlich, wir gründen uns und im Anschluss sammeln wir die Mitglieder etc. Ja, und dann wurden die Pläne umgeschmissen und wir mussten uns dann erstmal auf die Mitgliedersuche machen. Und haben natürlich den Plan umstrukturiert und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Mitgliedern. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir würden von Anfang an diese ganze Satzung, die bei uns mit diesen 7 Personen, wo wir alle hier aus der Region sind, ich glaube jetzt 4 oder 5 Monate am Stück gedauert hat, wenn wir das mit ganz Deutschland machen würden, dann würde sich der Prozess unseres Erachtens auf 2 oder 3 Jahre strecken. Und wir haben es geschafft, in einem Jahr also diesen Rahmen aufzubauen. Wie gesagt, diese Gründung des Verbandes überhaupt als Rechtsform, um rechtskräftig handeln zu können, hat ein Jahr gedauert. Also dann durften wir uns wirklich e.V. nennen. Und wie gesagt, also wenn wir das in so einem Diskurs mit allen machen würden, das würde so ein Hin und Her sein. Also das kennt man ja schon selbst aus den Reden, wenn man in der Kommunalpolitik was macht. Ja, Tobi. Ja,
dazu noch mal in Ergänzung. Das ist jetzt so die Betrachtung der Bürokratie dahinter, ne? Also es ist natürlich wichtig, ein gewisses Konstrukt auch geschaffen zu haben, was rechtmäßig eben auch funktioniert. Aber dieses Rechtskonstrukt, was wir jetzt in Form eines Vereins gewählt haben, das ermöglicht es jetzt eben an Inhalten zu arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt nicht von Anfang an mit den Vorgaben, was Inhalte angeht, da reingegangen, sondern wir haben nur den rechtlichen Rahmen jetzt zur Verfügung gestellt. Und genau aktuell geht es eben darum, die konkreten Inhalte zu erarbeiten und auch zu festigen. Und das hat sich jetzt ja so im letzten Jahr auch gezeigt. Aktuell haben wir übrigens 700 Mitglieder in Summe, also 70 Einzelpersonen, 12 Vereine. Diese 12 Vereine haben natürlich wieder zahlreiche Mitglieder, die auch bei uns gezählt werden. Und dann haben wir noch 10 fördernde Unternehmen, sodass wir jetzt ja schon recht stolz natürlich auch und dankbar vor allem auch so auf das letzte Jahr zurückblicken. Aber es soll jetzt natürlich auch weitergehen, ne? Und wir möchten natürlich sehr gerne weiter wachsen. David hatte das gerade auch schon mal erwähnt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund zu werden. Das würde uns wirklich neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Da ist halt so die magische Grenze von 5.000 Mitgliedern, die man da halt haben muss, um überhaupt erstmal da ernsthafte Gespräche führen zu können. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber das ist mal so rein der quantitative Aspekt. Und das ist halt echt mal so ein Meilenstein, das so in den nächsten Jahren zu erreichen, in die Richtung zu gehen. Und da wird einem auch dann schnell klar, dass es aktuell noch gar nicht so viele Communities und Sportler innerhalb dieses Sports gibt, um diese Zahl mal eben so erreichen zu können, sondern da versuchen wir jetzt wirklich, den Sport auch voranzutreiben, dass wir noch viel mehr dazu beitragen, dass Sportler sagen, ich mache Calisthenics, dass ich eben Vereine gründen oder auch bestehende Vereine Calisthenics ins Programm aufnehmen. Ja, das ist so die Richtung, in die wir jetzt gehen möchten.
Okay, jetzt habt ihr was ganz Wichtiges gesagt, was, glaube ich, für viele Etablierte so durchaus auch echt untergegangen ist. Dass ihr den, also ich erzähle euch jetzt, was ich verstanden habe. ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr auf jeden Fall, für euch war vor allem erstmal wichtig, wir brauchen einen Verband. Und wenn wir uns jetzt darum kümmern, alle Stimmen aus Deutschland einzusammeln, das wird zu lange dauern, zu viele Köche versalzen die Suppe. So. Und dementsprechend war für euch wohl erstmal die Prämisse, dass ihr einfach einen Verband habt, um erstmal das Konstrukt zu haben. Und für euch ist es jetzt wichtig, dass ihr jetzt erstmal die gesamten Inhalte des Ganzen ausarbeitet, was dann eben halt auch heißt, jetzt können sich Leute da mit reinsetzen und ihre Meinung zu den gewissen Sachen halt auch sagen. Und sei das jetzt, keine Ahnung, das Regelwerk von irgendwelchen Wettkämpfen, wo willst du den Sport hinpushen? Soll das mehr in Freestyle gehen? Soll das mehr in Streetlifting gehen? Soll das mehr in Sets and Raps gehen? So, dass jeder seine Stimme dort jetzt gerade einfach abgeben kann und die auch gehört wird. Und dass das jetzt gerade eigentlich quasi das Ding ist, was in the making ist. Das heißt, jetzt gerade ist eigentlich die Zeit, wo man, wenn man sich an dem Ganzen beteiligen möchte, optimal sich eigentlich jetzt einbringen kann, um eben auch, wenn man denn so möchte und sich gut anstellt, das Ganze so ein bisschen in die Wege leiten möchte, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, exakt. 100%.
Perfekt.
Würde ich so unterschreiben, ja. Und vielleicht auch nochmal als kleine Ergänzung. Uns ist es auch immer wichtig, so einen ziemlich objektiven und wirklich hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, weil wir sehen halt häufig, also ich möchte jetzt keine Kritik äußern gegenüber Wettkampfformaten, die es jetzt schon in der Vergangenheit gab. Natürlich gehört immer eine Erfahrung dazu. Aber es ist halt häufig so, dass es noch nicht einen vergleichbaren Standard erfüllt wie mit anderen Sportarten aus dem Bereich Kraftsport. Und wir sind der Ansicht, da muss noch vieles passieren, damit dieser Sport wirklich am Ende fair, also wirklich fair bleibt und die Leistungen wirklich wertgeschätzt werden, der Athleten, die sich da wirklich Jahre darauf vorbereiten. Erst dann kann man wirklich davon sprechen, dass dieser Wettkampfsport, also oder der Sport an sich auch einen Teil an für Wettkämpfe bietet. Ne? Und ja.
Okay. Da bin ich jetzt auf jeden Fall ein wenig biased, weil ich selbst ja in einem internationalen Gremium mit drin sitze, was jetzt gerade in die Wege leitet, dass wir halt wirklich einen, also vor allem für Streetlifting, jetzt nicht für Freestyle oder Sets and Raps oder sowas, sondern wirklich dieses Weighted Calisthenics, so ich mag das Wort Streetlifting auch ehrlich gesagt nicht, Weil das ist auf der Straße macht.
Ist auch eine interessante Fragestellung. Also da, wo du es jetzt ansprichst, also die Begrifflichkeiten an sich, Calisthenics und Streetlifting, ne, das ist auch tatsächlich ein Punkt, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und vielleicht kann ich den Punkt jetzt auch mal aufgreifen, wo du es jetzt genannt hast, weil sich sicherlich einige fragen, warum heißen wir Streetlifting hier? Ich sag mal, im westlichen Bereich in Europa ist das ja noch nicht so populär, nicht so weit verbreitet, Streetlifting, das kommt ja mehr so aus dem Osten, der ISF insbesondere, also die International Streetlifting Federation hat das mehr oder weniger publik oder populär gemacht.
Da muss ich dich korrigieren. Ja. Streetlifting kommt tatsächlich von Denis Minin.
Ach, aus der Ukraine.
Der ist der Ukraine, genau.
Okay.
Und der hat das mit seinem, ich habe ganz vergessen, wie die heißen, es gibt so viele Federations, aber der hat ja so seine eigene in der Ukraine sitzen und die haben zuerst angefangen, das Ding Streetlifting zu nennen, wo sie nur Dips und Pull-Ups im Wettkampf drin haben. Mhm. Und daraus ist dann, ich glaube, letztes Jahr erst dieses IWS oder wie die sich
ISF nennen,
entstanden. Und die gibt es aber eigentlich auch nur in Russland.
Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, beziehungsweise auf das Thema, warum wir Streetlifting gewählt haben. Wir verstehen erstmal grundsätzlich unter Streetlifting Weighted Calisthenics an sich. Also sprich, sowohl in Wiederholungszahlen als auch One Rep Max, beides. Wir haben uns jetzt nicht für Weighted Calisthenics entschieden, weil das einfach den Begriff DCSV sprengen würde und der Name wäre dann gar nicht mal prägnant. Von daher haben wir uns auf Streetlifting geeinigt. Und denken auf jeden Fall, zukunftsfähig für uns aufzustellen. Und am Ende darf man natürlich nicht vergessen, also das ist nur ein Begriff. Ne? Also wie man jetzt das Pferd nennt, das ist jedem selbst überlassen. Aber auf irgendwas muss man sich natürlich einigen. Und fest steht, wir möchten da auch nichts vordiktieren. Wir wollen auch nicht irgendwie sagen, ja, es muss jetzt Streetlifting heißen, sondern es ist Fakt einfach, dass dieser Begriff aber Streetlifting mal nebenher auch stark im Kommen ist. Insbesondere, ich glaube, im spanischen Bereich wird das ja häufig benutzt, Streetlifting. Von daher, ja, also es wird einfach damit assoziiert. Und ob man jetzt nur Pull-Ups oder Dips nimmt oder noch Squats und Muscle-Ups dazu, ne, das obliegt dann, sage ich mal, dem Wettkampfprojekt oder Format.
Ja, und auch aus einer Vermarktungssicht ist es durchaus interessant, insbesondere für Rated Calisthenics eben nochmal einen eigenen Begriff auch zu wählen. Weil ich sag mal, ein 1RM-Wettkampf beispielsweise ist ja schon anders als ein Freestyle-Wettkampf. Und für einen unwissenden Betrachter, wenn man das jetzt alles einfach nur Pure Calisthenics nennen würde, der würde halt die Welt nicht mehr verstehen. Also der versteht halt nicht, was 1RM mit Freestyle zu tun hat. Wir wissen alle, dass es da natürlich gewisse Zusammenhänge auch gibt. Aber jetzt mal aus einer reinen Vermarktungssicht und aus der Frage heraus, wie kann man den Sport auch nach außen hin präsentieren, damit der eben auch für attraktiv befunden wird, macht das halt durchaus Sinn, dann solche spezifischen Bereiche auch gesondert zu nennen, zu bezeichnen. Ne?
Das ist ganz klar. Also ich hätte es jetzt an eurer Stelle auch nicht anders gemacht. Und ich persönlich bin zum Beispiel auch eher ein Fan von Weighted Calisthenics zu sagen, weil ich nichts mit der Straße zu tun habe, muss ich einfach so sagen. So, fuck, ich bin in Westeuropa aufgewachsen, so, I'm not ghetto. Und aber am Ende des Tages, ich glaube, jeder von uns versteht ja auch, was gemeint ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, worum es da gehen muss. Ich wollte vorhin irgendwas sagen und dann hat es mich rausgebracht. Verdammt.
Ja, also vielleicht auch nochmal eine kleine Ergänzung. Also Calisthenics Street Workout. Das ist ja auch immer eine gute Frage. Wie definiert man das? Ne? Und wir haben uns tatsächlich auch seitens des Verbandes gefragt, sollten wir das jetzt schon definieren oder halten wir uns das noch ein bisschen offen? Wir möchten natürlich nicht selbst irgendwas vordefinieren, was dann die endgültige Definition ist. Wir vertreten natürlich immer die Meinung unserer Mitglieder und möchten natürlich in diesen Prozess alle mit einbinden. Und das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, eine allgemeingültige Definition zu finden für Calisthenics. Und wie differenziert sich Calisthenics von Street Workout? Wie differenziert es sich von Streetlifting? Ja, und wie Tobi auch gerade gesagt hat, das ist wichtig. Also wir müssen da auf jeden Fall eine Abgrenzung finden, auch wenn das für den einen oder anderen so ein bisschen kleinkariert erscheint. Aber nur so schaffen wir es, wirklich ernst genommen zu werden für die breite Öffentlichkeit.
Ne? 100%.
Weil man muss da auf jeden Fall eine Abgrenzung schaffen, sonst fragt man dann, ja, was machst du denn da? Ja, Freeletics. Ja.
Das wird nach hinten raus auch richtig schwierig, weil ich lebe jetzt in Wien und ihr zwei seid ja auch schon, ich sag mal, aus der älteren Generation. Das heißt, das Street Workout, das ihr am Anfang kennengelernt habt, das war so Bar Brothers und so. Ne? Harte Sets und Raps, viele Wiederholungen. So, irgendwann kommst du so ein bisschen mehr in den englischsprachigen Bereich und merkst so, okay, die sagen immer alle Calisthenics dazu. Eigentlich am Ende ist es doch irgendwie schon das Gleiche. Und jetzt gibt es aber hier zum Beispiel eine ganz große, ich nenne das jetzt mal New Wave, von sehr, sehr jungen Athleten, die hauptsächlich mehr in die Richtung Freestyle gehen. Und die sagen zum Beispiel, dass alles, was Sets and Reps ist und vielleicht auch mal mit ein bisschen Weighted oder sowas, das heißt Calisthenics. Und alles, was Freestyle ist, ist bei denen Street Workout. Mhm. Es ist super interessant, wie sich das zum Beispiel auch einfach jetzt in so kurzer Zeit, ich meine, wir reden jetzt hier von einem Zeitabstand von, lass das mal 10 Jahre sein, wie schnell sich Begrifflichkeiten da schon wieder verändert haben, weswegen das ja noch viel schwieriger wird, das am Ende irgendwie mal so festzulegen, das heißt jetzt so und so.
Ja, definitiv. Also das ist sicherlich ein Prozess, der entwickelt sich irgendwie von allein, kann man schon sagen. Also wir müssen schauen, wie sich die Begriffe dann entwickeln, aber wir denken, mit Calisthenics fahren wir auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Mit Streetlifting muss sich halt ergeben. Ne? Also ich kann da auch empfehlen, wer da ein bisschen mehr zu dem Hintergrund wissen will. Also The Street is Our Gym. Das ist so ein Dokumentar, also ein Dokumentarfilm von, ich glaube, bei auf Red Bull sogar publiziert auf der Seite. Dort ja, sind so Dokumentarbeiträge von ja, Barbarians etc., diesen ganzen Gruppen da aus dem New Yorker Bereich, und die erzählen da auch so ein bisschen auch zu den Begrifflichkeiten. Und da gibt es auch tatsächlich interessante Streitereien, insbesondere so, wenn man sich so den Ostblock anschaut und den Westen. Ne? Also aus dem Osten scheint ja dieser Begriff Street Workout mehr populär oder zu entstammen. Und aus dem Westlichen fing es irgendwie mit Calisthenics an. Ne? Und tatsächlich, ich bin auch, ich sag mal, ein bisschen in Kontakt mit den polnischen Communities, weil ich polnische Wurzeln habe, und habe dort auch die eine oder andere Community besucht und habe dann auch dort schon so eine grobe, sage ich mal, Auflistung ja, gemacht mit allen Communities in Polen. Und tatsächlich ist dort der Begriff Street Workout ja viel stärker vertreten. Ne? Also jede Community heißt Street Workout, gefolgt vom Stadtnamen. Bei uns ist das ja häufiger Calisthenics, gefolgt vom Stadtnamen oder halt irgendwelche Fantasienamen. Mhm. Ist halt sehr interessant. Also das sind die Entwicklungen, die ja mal sehen, wie sie, wohin das Ganze führt. Ne? Also verfolgen wir auf jeden Fall aktiv mit und sehr interessant, ja.
Super interessant, das mit anzuschauen, wo du, also dass du das richtig siehst, so, wo der eiserne Vorhang mal war. Da ist alles Street Workout und alles, was so ein bisschen, nennen wir das mal, amerikanisierter ist. Mhm. Da hießen die Gruppen auch früher alle immer irgendwas mit Bar. Mhm. Barstars, Barbarians, immer irgendwie die Bar, war immer mit dem Namen drin. So, das ist echt interessant, dass das so echt so ein sprachliches Ding dann auch schon ist, obwohl die Leute genau exakt das Gleiche machen und die gleichen Sachen meinen. Ne? Mega interessant. Jetzt habe ich aber noch die ekelhafte Frage von vorhin on board. Warum seid ihr nicht von euch aus zu den führenden, es ist immer so blöd, das so zu sagen, aber zu den führenden Köpfen hingegangen? Warum seid ihr nicht zu den größeren Influencern des Sports hingegangen und habt mit denen Kontakt aufgenommen, wo das ja eigentlich jetzt rein, weiß ich nicht, so, es wäre ja eigentlich logisch, mit denen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wollen wir nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten? So, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Micha oder so, der ja mit Abstand der größte deutsche Influencer so ist, der aber offensichtlich bis jetzt noch nicht on board geholt wurde. Warum macht ihr das nicht?
Also tatsächlich haben wir natürlich, wie gesagt, aus bürokratischen Gründen erstmal den Verband formal selbst gegründet, also den Rahmen dafür geschaffen. Richtig, richtig. Also darauf gehe ich jetzt ein. Bevor der Verband überhaupt publik wurde, also wirklich in den sozialen Netzwerken ja, veröffentlicht wurde, haben wir natürlich schon große Vorarbeit geleistet und ja, an der Satzung quasi schon fast final, noch nicht final, aber fast final ja, das Ganze vollendet und haben dann sogar auch mit Tonio Zeitler Kontakt aufgenommen. Also ich war telefonisch mit ihm in Kontakt, bevor das Ganze publik wurde. Ja, es hat sich dann irgendwie ergeben, dass es dann ja, zu keinem Anklang fand. Wir sind dann durch Zufall in diese WhatsApp-Gruppe Make Cali Great Again reingerutscht. Also auf uns ist komischerweise auch niemand zugestoßen. Also ich wurde da über Philipp Hülstonk eingeschleust in die Gruppe und dann kam es ja zu diesem Meeting. Da warst du ja auch noch dabei.
Genau. Und da hatte ich tatsächlich damals den Philipp gefragt, ob er eure Nummern hat, euch dann an Bord haben müssen.
Okay, nee, das wusste ich noch nicht. Aber auf jeden Fall waren wir dann vor Ort und ja, da haben wir halt nicht so an positiven Anklang gefunden, was diese ganze Verbandsgeschichte anging. Ne? Und dann gingen die Wege halt getrennt, ne, seitdem. Aber was natürlich nicht heißt, dass wir da abgelehnt sind, irgendwie gegenüber Final Rap, jetzt ganz konkret, wenn ich das jetzt mal ansprechen darf, weil es tatsächlich für die einen oder anderen so erscheint, dass wir irgendwie, also die einen oder anderen behaupten ja, Final Rap ist so die eine Basis und wir sind so die andere Basis. Also wenn ich das jetzt mal aus so einer Vogelperspektive betrachte, dann hinkt eigentlich so ein Vergleich so ein bisschen hinterher, weil, also wenn man sich jetzt mal das Ganze so nebeneinander stellt, also Final Rap ist ein Wettkampfformat, natürlich auch mit einer eigenen Community, welche sehr stark nachgefragt wird, also dieses Wettkampfformat 1RM, weil das natürlich sehr stark im Kommen ist, ist sehr gut skalierbar etc., kennen wir alles. Der Verband an sich hat auch Wettkampfformate, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen. Also der Verband ist viel umfassender. Er hat so viele Bereiche, sei es Calisthenics Park, sei es Jugendförderung etc. Also da ist dieser Wettkampfpart wirklich nur ein Part von vielen. Und daher ist dieser Vergleich eigentlich ziemlich schwierig zwischen einem Wettkampfformat und einem allumfassenden Verband, weil ein Verband, den müsste man so gesehen mit anderen Verbänden sozusagen in den Vergleich setzen, um da wirklich, ja.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Ich bin ja selber bei Final Rap dann auch mit involviert so. Und das war mir mitunter auch einer der wichtigen Punkte, warum ich euch auch unbedingt im Podcast haben wollte, weil genau dieses Spalten der Community, dass da so, jetzt, ich will das jetzt nicht dramatisieren oder so, aber dass das schon zu einem gewissen Maße auch stattgefunden hat, das soll nicht passieren, weil am Ende des Tages eigentlich alle das gleiche Ziel haben, der Sport muss größer werden. Und die einen sitzen dann an dem Strang des Verbandes und ziehen darüber an dem, was auch immer wir ziehen. und das andere Ding ist dann zum Beispiel der Tonio, der dann mit Final Rap am Strang zieht. Aber wir ziehen in die gleiche Richtung. Und das ist, glaube ich, was da nicht untergehen darf, dass da eigentlich keiner gegen den anderen arbeitet, sondern das eigentlich zeitgleich passiert. Und da eigentlich am Ende des Tages nur eine bessere Kommunikation zwischeneinander stattfinden darf. Und ich glaube, dass bei dem großen Call damals zum Beispiel einfach keine gute Kommunikation in dem Moment stattgefunden hatte und deswegen dann die einfach nebeneinander wieder hergegangen sind und nicht miteinander gegangen sind, so die Schritte, die nächsten so. Und ich glaube aber, dass man das auch wieder verändern kann und dass man das auch verändern sollte, dass sich gegenseitig alle ein bisschen mehr pushen sollten in dem Bereich, einfach weil alle davon profitieren, wenn der Sport größer wird. So, und das ist nur gut. Es ist gut, wenn es ein, ich sag mal, kommerzialisierteres Format gibt wie ein Final Rap, weil solche Wettkämpfe halt ein Schweinegeld kosten. Und ich glaube, das habt ihr selber mittlerweile dann irgendwann auch mal kennengelernt. So. Und das ist gut, wenn es dann ein Format gibt wie Final Rap, die dann für sowas zuständig sein können. Weil es auch dem Verband hilft, dass der Sport größer wird und gleichzeitig dem Verband auch ganz sicher ein Stückchen Arbeit abnimmt, weil ihr euch nicht so viel auf diesen Bereich vielleicht konzentrieren müsst. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass von eurer Seite 100% irgendwann mal im Raum stehen wird, dass man dann sowas wie eine deutsche Meisterschaft in den jeweiligen Bereichen, die es so gibt, veranstaltet, weil das halt einen gewissen Wettkampfcharakter natürlich immer hat und ein Verband lebt ja auch immer so zu einem gewissen Maße von sowas.
Ja, also wir sind da grundsätzlich aufgeschlossen. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich meine, Menschen, ohne da jetzt jemand persönlich mitzumeinen, sondern so allgemein, neigen natürlich dazu, auch gewisse Vorurteile gegenüber dem anderen zu haben. Man denkt halt relativ schnell in Schubladen und dann ist natürlich manchmal ein Gespräch auch schwierig und dann redet man vielleicht auch aneinander vorbei. Ich glaube, das muss man einfach versuchen, so ein bisschen abzulegen und jetzt gar nicht zu sehr in die Richtung zu schauen, was war jetzt die letzten 2 bis 5 Jahre und wer hat was gemacht und wer hat welchen Erfahrungsschatz, sondern es geht doch eigentlich um die Frage, Was bringt jeder Akteur aus der deutschen Community mit, um einen ja, zukunftsreichen, großen Sport zu entwickeln und auf die Beine zu stellen? Also ich würde da immer eher so eine potenzialorientierte Sichtweise auf die Dinge legen. Und dann merkt man halt relativ schnell, dass Austausch ja nie verkehrt ist, ne? Sondern eher immer nur ja, die Sache fördern kann. Wie intensiv der Austausch natürlich am Ende dann stattfindet und wiefern man konkret dann auch Projekte gestalten kann und so weiter, das muss man natürlich im Gespräch so herausfinden. Ne? Also eine gemeinsame Vision zu tragen, ich glaube, das ist wichtig. Wir sind nun mal ein kleiner Sport, ne? Auch wenn man selber sich in diesem Umfeld begibt, das halt schnell vergisst, aber im Vergleich zu anderen Sportarten sind wir noch klein. Wir wollen da ja auch alle wachsen und da die gemeinsame Vision zu teilen, ist halt entscheidend. Und wie das dann konkret aussehen könnte, ich glaube, darüber muss man sich einfach nochmal austauschen, ne? Und wirklich halt sehr konkret darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es da letztendlich auch gibt.
Right. Wenn ihr jetzt von Projekten sprecht, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall euer Videoprojekt jetzt gerade so im Kopf habt. Also das zumindest von dem, ihr hattet diese Spendenaktion gemacht. Und ihr wollt in Zukunft mehr Videoprojekte machen. In welche Richtung kann ich mir das vorstellen? Was habt ihr geplant?
Ja, aktuell, genau, wir haben eine Spendenaktion auf Better Place gestartet, weil wir medial ein bisschen aufrüsten wollen. Wir haben gleichzeitig auch noch einen Förderantrag gestellt bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Ist halt auch ein Vorteil eines gemeinnützigen Vereins, dass man eben bei Stiftungen auch Förderanträge stellen kann. Da warten wir derzeit noch auf die Rückmeldung, aber das sollte diesen November dann auch noch erfolgen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir da auch noch Unterstützung bekommen, um uns eben medial besser aufzustellen. Was das konkret bedeutet, das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Wir haben ja bislang jetzt schon die ersten zwei Kali Reports auf den Weg gebracht. Einmal vom Frankfurt City Cup, wo halt ja Flytenix ja ein cooles Event organisiert hat, trotz Corona. Wir haben dort Leute interviewt, sie gefragt, was sie unter Calisthenics verstehen. Und da halt so ein kleines Videoformat rausgemacht. Und dann waren wir auch noch in Hamburg bei der Parkeröffnung von Kali X und haben da auch wieder Leute interviewt, ne, und den Sport dann halt eine Stimme gegeben. Ne. Das ist ein Format, was wir auf jeden Fall weiterentwickeln möchten. Aktuell jetzt im Zuge des zweiten Lockdowns Light haben wir ja die Aktion beziehungsweise das Hashtag Wir trainieren zu Hause wiederbelebt. Wir hatten ja im ersten Lockdown die Calisthenics Online Competition mit 250 Teilnehmern. Und jetzt geht das Ganze unter dem gleichen Hashtag mit einer 2.0 dahinter in Richtung Tutorials. Das heißt, wir machen mit Sportlern zusammen auch Videos. Aktuell ist es so, die nehmen halt zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten ein Video auf und erklären, wie ein bestimmter Skill oder eine Bewegung funktioniert. Und das stellen wir online. Haben wir jetzt aktuell schon die ersten zwei Videos online gebracht. Findet man auf unseren Social-Media-Kanälen. Da wird es jetzt auch noch in den nächsten Wochen weitere Videos geben. Aber wir denken auch über solche Dinge nach wie Lernvideos, also wirklich, dass man ja von Grund auf Dinge erklärt, ne, sowohl in sportpraktischer Hinsicht, aber auch in Themenfeldern, die jetzt eher ja Sportentwicklung betreffen, ne, wie beispielsweise Lernvideos zum Thema, wie gründe ich eine Calisthenics-Community, ne, oder welche Schritte muss ich befolgen, wenn ich einen Verein gründe. Ne? Also wirklich sehr breit aufgestellt, dafür jetzt einfach ja das technische Equipment ja, werden wir uns beschaffen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt aktuell haben. Und dann werden wir da auch experimentieren und gucken, was so geht. Ne?
Wir hoffen natürlich, dass jeder von diesen Videos profitiert. Ne? Also wie Tobi auch gerade erläutert hat, also das ist ein großer Punkt, dass wir wirklich auch diesen Community-Spirit ein wenig verkörpern möchten mit diesen Videos. Also wir wollen wirklich zeigen, der Sport ist wirklich eine breite Community, eine familiäre Community, und bietet sehr viele Vorzüge für Anfänger bis Profis. Und von daher wollen wir auch mehr oder weniger eine Art Plattform bieten für die ja, Nutzer oder für die ja, Aktiven in diesen Communities. Sozusagen als Sprachrohr über den DCSV können die ihre Meinungen dazu äußern. Ganz frei, jeder kann sagen, was er unter Calisthenics versteht und halt die Fragen, die wir sonst auch immer stellen, wie man zu Calisthenics kam. Aber wir glauben insbesondere für ja, Entscheidungsträger, wo es dann halt auch finanzielle Förderung geben könnte, ist das sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ne? Und so kann man zeigen, dass dieser Sport wirklich sehr viele Potenziale birgt. Und das muss man nach außen transportieren, weil jeder, der in den Communities hier in Deutschland vor Ort ist oder jeder, der seit Jahren schon diesen Sport macht, der weiß, was damit gemeint ist. Aber nach außen so richtig, die Außenstehenden, die sehen das nicht. Das sieht man erst so richtig, wenn du mit in der Community bist. Ne? Und das versuchen wir vielleicht auch so ein bisschen aufzugreifen, ne? um wirklich nach außen so diesen Spirit darzustellen, offen und breit für jeden. Und das geht halt ideal über dieses Medium Video. Und ja, ist ein Versuch. Mal sehen, was daraus wird. Ja, wir sind froh auf jeden Fall sehr über diese Förderungen und hoffen natürlich, dass dieser Stiftungsantrag dann auch durchgeht. Ja.
Wenn ihr bei Flightenics und in Hamburg wart, warum wart ihr nicht bei Final Rap?
Ja, es war ja, Final Rap war ja ein bisschen später. Also wir waren auch da nur online im Livestream. Wir haben natürlich zugeschaut. Und es war ja so, dass halt auch keine Zuschauer so richtig erlaubt waren, also auch in einem engen Rahmen das Ganze stattgefunden hat. Also erstmal Respekt auf jeden Fall, das unter den Umständen überhaupt durchzuführen. Also da, das ist schon ganz schön mutig, ne? Eine Veranstaltung zu planen. Wir wissen ja auch, wie viele Monate Arbeit sowas auch kostet. Und beziehungsweise das erste Mal ist es ja auch leider ausgefallen. Das hat man ja auch dann mitbekommen aufgrund von Corona. Und ja, die Stadt hätte ja jederzeit sagen können, so ist nicht. Ne? Also da gehört schon ganz schön Mut dazu, das für den Sport dann auch so zu tun. Ist halt aktuell eine schwierige Zeit. Ne? Viele Events, die normal stattgefunden hätten, haben jetzt nicht stattgefunden. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass Raps and Fire nicht stattfindet. Und ist am Ende sicherlich auch eine persönliche Entscheidung, welches gesundheitliche Risiko man eingehen möchte oder auch nicht, um eben, ja, wenn man solche Veranstaltungen besucht oder sich im öffentlichen Raum bewegt. Ne?
100%. Also uns war zum Beispiel auch völlig klar mit Final Rap, dass das durchaus ein Risiko mit sich bringt. Aber wir wussten auch, wir müssen es für den Sport machen. Das war so mein Hintergedanke bei dem Ganzen. Du hast halt gemerkt, wie viele Leute sehr, sehr down waren, dass das Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So, da waren ganz viele Leute, die sich wirklich auf Final Rap gefreut hatten. Also die Resonanz war ja immens im deutschsprachigen Raum. Wir haben ja noch nie so krass viele Leute gehabt für einen Wettkampf überhaupt, jetzt mal so generell im Kali-Bereich, so in den letzten Jahren überhaupt. Und dass das dann schiefgegangen ist durch das ganze Rona-Ding, da war dann irgendwie klar, hey, wenn wir es irgendwie noch auf die Beine gestellt bekommen, dann machen wir das. Und am Ende des Tages meldet sich der an, der sich auch anmelden möchte. Das wird ja sowieso niemand gezwungen. Und am Ende des Tages, du entscheidest, ob du da hingehst oder nicht. Und ob du das Risiko eingehen möchtest oder nicht. Wir haben so viel getan, wie nur irgendwie möglich, um die gesamten Hygienekonzepte einzuhalten. Und da halt wirklich auch geschaut, dass das wirklich auch sehr, sehr geil trotzdem wird. Und ich bin der Meinung, es war geil. Ich glaube auch, dass man auch als Zuschauer im Livestream viel Spaß hatte. Nichtsdestotrotz, ihr hättet mich auf jeden Fall anhauen können, dann hätten wir euch on board gebracht. Next time you know it. Ich musste die Frage natürlich jetzt auch stellen, ne? Das war ja klar.
Also, nee, ist ja auch cool. Also ich meine, ist ja auch ein Format, was ja auch nicht an uns vorbeiging. Ne? Also das spielt ja auch eine gewisse Rolle. Ne? Für die Zielgruppe, die 1AM betreibt, ist das eben das Format, was es aktuell in Deutschland gibt. Ne? Und damit kann die Zielgruppe ja auch sehr, sehr gut bedient werden. Das sieht man ja, dass da eine große Nachfrage ist. Man sieht ja auch eine gewisse Entwicklung so. Zu früher war ja der Name Final Rap noch gar nicht so bekannt. Hat sich dann ja so entwickelt, da hat man ja damals noch den Namen Deutsche Meisterschaft auch verwendet und da gibt es sicherlich auch eine qualitative Entwicklung, auch die Möglichkeit, dass man das im Livestream verfolgen konnte, ist sicherlich wichtig. Ne? Aber ja, auch wir regen an der Stelle natürlich dazu an, niemals zu zufrieden zu sein, ne? Und auch immer wieder die Außenperspektive einzunehmen. So. Wie würde so ein Event jetzt auch jemand sehen, der gar nicht aus dem Sport kommt? Was kann man dann auch noch optimieren? Ne? Also, dass man sich immer die Frage stellt nach Optimierungspotenzialen, dieses immer ein Stück über sich hinauswachsen. Und wenn man das sukzessive betreibt, dann ja, wird man auch immer weiter besser. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig.
100%. Also das ist, glaube ich, was wir aber in dem Sport ja schon die gesamte Zeit über so machen. Ne? Also wenn du dir die, ich weiß nicht, wie lange ihr so die Wettkämpfe verfolgt, aber wenn sich so der erste Wettkampf, der stattgefunden hat, damals auf dem Schlossplatz in Stuttgart, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was es heute gibt. So, ne? Da ist ja so viel passiert. Jetzt mal ganz abgesehen vom Regelwerk bis zu dem, wie das Ganze generell mittlerweile aufgebaut ist, ist ja ein ganz, ganz anderes Ding. Und das musste die Entwicklung aber auch nehmen. Und ich glaube, was hier ganz klar mehr in das Verständnis von ganz vielen Leuten rein muss, ist, wir sind eine Sportart, die jetzt vielleicht, lass es mal so, wie sie jetzt gerade ist, vielleicht so 10 Jahre besteht. Wir sind nicht Turnen. So, die es seit 100 Jahren gibt. So, wenn du dir das anguckst, wo Turnvater Jahn 1900 um den Dreh sein Zeug angefangen hat, die waren auch noch nicht so organisiert und alles perfekt. Und ich glaube, das ist was ganz viele Leute oftmals so ein bisschen missverstehen. Dass, und ich glaube, das wird euch mit 100%iger Sicherheit auch so gehen. Wenn man in der Vereinsarbeit unterwegs ist, da läuft nicht immer alles perfekt. Da läuft richtig viel, auch manchmal ganz, ganz anstrengend und auch durchaus mal irgendwo irgendwas mal ein bisschen chaotischer. So, das gehört aber dazu und das wird auch immer mal so sein. Und ich glaube, dass ganz viele Leute einen riesengroßen Anspruch an Sachen haben, dass sie immer glauben, so, da kommt jetzt jemand um die Ecke und der muss jetzt eigentlich schon Olympia abhalten. Das wird nicht passieren. So.
Ja, aber es ist ja ein interessanter Gedanke. Ne? Also Olympische Spiele ist halt auch so ein Thema, wo man wirklich darüber diskutieren kann, ne? Ob ein Sport in so eine Richtung gehen kann. Also ist auch, wo du das gerade in den Raum wirfst, ne? Ist halt auch wirklich eine Frage, die man gemeinsam mit der Community mal thematisieren könnte.
Wofür man dann wiederum immer schauen muss, welche Richtung willst du dahin bringen? Ja. Und dann auch wieder, dann musst du ein festes Regelwerk haben. Um das dort eben halt auch hinzubringen. Ne? Ich meine, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal eine Sportart wie Powerlifting anschauen, die ja auch jetzt mittlerweile dann auch echt ein sehr, sehr festes Regelwerk hat mit der IPF, wo es natürlich noch 73 andere Nebenverbände gibt, die das vielleicht nochmal ein bisschen anders auslegen oder sowas, aber die sind auch noch nicht olympisch. Und dagegen hast du dann zum Beispiel ein Weightlifting, was definitiv schon olympisch ist, ganz klar, die dann ein ganz festgelegtes Regelwerk haben. Und ich glaube, dass wir mit Beispiel jetzt, Streetlifting, Weighted Calisthenics, however we want to call it, durchaus auf einem Weg in diese Richtung sind. Wobei ich zum Beispiel auch sage, ich glaube mittlerweile, dass Olympische Spiele zum Beispiel gar nicht mehr das Nonplusultra sind. Es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, dass du das jetzt an dem einen Event festmachst. Aber ich glaube, dass es definitiv ein ganz wichtiges Ding ist, feste Regelwerke in einem bestimmten Bereich zu haben. Egal, ob das jetzt olympisch ist oder nicht. Weil wenn man sich jetzt, nehmen wir mal an, die FIFA, es gibt ja auch Fußball olympisch. Da spielen nicht die besten Spieler der Welt. So, und es ist trotzdem ein olympischer Sport und das ist auch wichtig. Und gleichzeitig hast du aber auch den World Cup, wo es dann wirklich um das Gefährliche geht, ne? Und aber ein Ding ist fest, das Regelwerk. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich so ein bisschen mehr zusammenfinden muss, wo alle zusammen mehr an einem Strang ziehen können. Weil wenn man sich da auf einen gemeinsamen Tenor einigt, dann kann man da ganz, 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 ganz viel für den Sport rausholen. Weil wenn wir das jetzt mal richtig festmachen, dann haben wir da auf jeden Fall schon richtig dick Weichen in die Zukunft gelegt, so. Und da lade ich euch definitiv dazu ein, dass ihr mit uns oder mit mir oder however einfach mal eine Runde schnackt, abseits vom Mikrofon, über das Regelwerk, das es jetzt im 1RM-Bereich gibt. Weil das ist mittlerweile halt jetzt schon sehr weit international anerkannt. Und da arbeiten jetzt ganz viele mittlerweile mit. Und wenn ich in Adam am Wochenende dazu überreden kann, dann haben wir auch Adam Raw on board. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zugang in den Osten. Und da kann, glaube ich, ganz, ganz viel auch einfach passieren.
Ja, Regelwerk unglaublich wichtig, gerade wenn wir global das Ganze mal betrachten. Ne? Also wir haben jetzt ja sehr viel auch bis auf bei den Begrifflichkeiten über Deutschland an sich gesprochen, aber es ist ja am Ende eine globale Bewegung, ne? Und wenn man den Sport global groß machen will, dann ist es extrem wichtig, da einheitliche Regelwerke zu haben. Ja, sowohl innerhalb von Deutschland als auch eben global. Weil wenn man auf einmal einen Flickenteppich hat und es 100 verschiedene Regelwerke gibt für ein und dieselbe Disziplin, dann macht das halt für die Sportler irgendwie auch keinen Spaß mehr und man schafft es eben auch nicht, Verknüpfungen irgendwie herzustellen. Also von daher, die Einigung auf Regeln ist super wichtig und das ist sicherlich auch ja ein langwieriger Prozess und auch ein Prozess der stetigen Anpassung. Man sieht es ja beim Powerlifting sogar, dass da immer wieder auch neue Regeln vorgeschlagen werden. Ich glaube, im letzten Jahr hatte jemand die Regel auf Weltebene auch vorgeschlagen, dass man vor dem Versuch einmal die Sleeves runterziehen sollte und wieder hoch, um zu sehen, dass die nicht zu fest sind. Wurde natürlich abgelehnt, weil das ja komplett ja so ein bisschen der Logik des Sports widerspricht. Ne? Aber immer wieder Fragen stellen und zu hinterfragen, was man da tut, ist halt ja extrem wichtig. Und ich glaube, wir haben im Verband einige Leute auch, die da wirklich Interesse haben, auch an solchen Fragen ja mitzuwirken. Wir selber haben ja auch schon Regelwerke entwickelt, sei es jetzt für Reps and Fire, als auch für die DCOC, wo wir uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht haben und auch uns mit den Athleten im Nachhinein ausgetauscht haben, wie die das finden. Also von daher sind wir da für solche Gespräche wirklich sehr, sehr offen.
Geil. Das ist auch immer eine Herausforderung, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Insbesondere, weil Calisthenics und Streetlifting, das hat sich derart ausdifferenziert, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und man muss halt sehen, in welche Richtung man was entwickelt. Und ich glaube, es ist am zielführendsten, wenn man ja alle Strömungen sozusagen in irgendeiner Weise bedient mit den Personen, die halt sich auch wirklich damit befassen. Ne? Und am Ende schafft man es dann, verschiedene Zielgruppen zu erreichen und ja entsprechende professionelle Regelwerke dann auch zu kreieren und dann schauen hoffentlich, dass sich das auch deckt mit dem internationalen Bereich und natürlich auch also durch Kommunikation, durch Austausch mit dem internationalen Bereich.
100%. Weil im Moment gibt es ja unglaublich viel sehr, sehr unterschiedlichen Kram. Ich meine, wenn du dir jetzt mal das Format anschaust von Reps on Fire, was wieder ein ganz anderes Format ist zum dem, was meinetwegen früher mal ein Bar Warrior war, was wiederum ein ganz anderes Format zum Freestyle ist, was wiederum ein ganz anderes Format zum dem Freestyle ist, was es in Burning Gate gibt, was wieder ein anderes Format zu dem ist, was du als Strength- und Streetlifting-mäßiges in Burning Gate wieder auch dort hast. So. Und da, also jetzt mal, um da so ein bisschen mal was in den Raum zu werfen, da gibt es ja unfassbar viel. Und wenn man sich da für die jeweiligen Bereiche mal auf etwas einigt, dann kommt man, glaube ich, auf einen guten Nenner. Wobei ich eins sehr, sehr wichtig finde, und das sollte sich eigentlich im Sport selbst auch nicht verlieren. Ich finde es eigentlich geil, wenn es solche, nennen wir das mal so Nebenkriegsschauplätze, so irgendwas, was halt jetzt nicht so krass offiziell ist, wie eine irgendwas deutsche, europäische Weltmeisterschaft oder sowas ist. Wenn es irgendwelche Wettkämpfe gibt, die halt ein eigenes Format haben und trotzdem geil sind und anerkannt sind. Definitiv. Das finde ich super, super wichtig. Also ohne irgendwas angreifen zu wollen, ich sehe zum Beispiel Raps on Fire als so einen Wettkampf, der halt voll aus der Community rauskommt und für die Community auch ist. Und das finde ich eigentlich total geil, weil er einfach ein bisschen erfrischend anders ist. Und das finde ich total gut. Und gleichzeitig kann daneben ein NRM-Wettkampf stattfinden, die nehmen sich gar nichts, sondern die sind eigentlich eher was, dann macht man im Frühjahr den NRM-Wettkampf und im Sommer mache ich Raps on Fire und habe trotzdem meinen Spaß und kann als Sportler dastehen und das machen. Und ich finde das voll in Ordnung, das auch zu tun.
Definitiv. Also unterschiedliche Zielgruppen ist hier das Stichwort. Und ja, insbesondere auch deswegen, ja, weil die Formate so unterschiedlich sind und man trainiert darauf ganz unterschiedlich. Und von daher ist das eigentlich nur förderlich, wenn es unterschiedliche Formate gibt, ne, für den Sport. Jeder kann das wählen, was er möchte. Und insbesondere auch diese niedrigschwelligen Formate. Also wirklich, ich nenne es jetzt mal nicht richtig Competition, sondern eher Challenges. Da ist ja HUT-Training ziemlich gut dabei. Die machen ja ständig was in Bremen. Und sowas gehört auch dazu. Und das mag vielleicht von außen nie so erscheinen, weil man denkt immer, ja, deutscher Calisthenics und Streetlifting-Verband, das klingt immer so formal und wir möchten alles ausformalisieren. Aber nein, dem ist nicht so. Also wir wollen auf jeden Fall diesen niedrigschwelligen Spirit immer noch beibehalten. Also solche Formate soll es immer geben. Das heißt nicht, dass der Verband jetzt in die Richtung geht. Nein, alle Formate, die jetzt, sag ich mal, unter dem Verband sind, sollen nur für die Mitglieder des Verbandes sein. Klar wird das irgendwann darauf hinauslaufen, dass das eine oder andere Format nur den Mitgliedern vorbehalten ist. Aber es soll immer parallel Formate noch geben, die geöffnet sind für alle und sogar auch für den internationalen Bereich. Weil das ist genau das, was diesen Sport auch ausmacht und das darf nicht verloren gehen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ich weiß, dass das definitiv auch ein Kritikpunkt ist, den zum Beispiel Toni von Final Rap dann wiederum hat, der halt auch immer sagt, er möchte eigentlich nicht, dass es irgendwie so eine Eintrittsschwelle gibt. Du darfst jetzt da nicht teilnehmen, weil du bist nicht Mitglied im Verband, so. Und dann hast du das auch ganz oft in anderen Sportarten so, ja, du hast da teilgenommen, jetzt darfst du nicht mehr bei den Wettkämpfen vom Verband teilnehmen, weil das, wo du warst, das war nicht drogengetestet oder sowas. Ja, dann teste die Leute doch. So, weißt du? Und ich glaube, sobald man das ein bisschen mehr rausnimmt und da den Stress einfach den Leuten nimmt und eigentlich am Ende des Tages wirklich im Fokus steht, dass es eigentlich um die Menschen in dem Verband oder in dem Sport geht und der Verband eigentlich nur dienen will, so, dann kommen alle auf einen Nenner und haben alle Spaß auch an der Sache.
100%.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist geil. Alright. Ich glaube, wir haben jetzt echt viel beschäftigt, also viel abgespeist, viel besprochen. Gibt es von eurer Seite aus abschließende Worte?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für das offene Gespräch auch. Also uns ist es immer wichtig, den Austausch zu pflegen. Jetzt natürlich mit dem Mikrofon an ist das natürlich nochmal was anderes, aber wir hoffen, dass unser Gespräch natürlich auch bei der Community, bei den Leuten, die den Sport letztendlich betreiben, genauso wie wir vier letztendlich auch, beziehungsweise wir drei, dass es halt vielleicht auch nochmal so ein Augenöffner ist, ne? Wo jetzt nochmal ein bisschen mehr Verständnis auch geschaffen wurde bei auch denjenigen, die bislang vielleicht so ein bisschen skeptisch waren, ne? Und wir laden an der Stelle wirklich nochmal herzlich dazu ein, auch mit uns zu sprechen und nimmt es uns auf keinen Fall übel, wenn wir nicht immer auf alle Leute zukommen können. Ne? Unsere Zeit ist letztendlich auch nur begrenzt und wir geben da wirklich sehr, sehr viel Energie rein, arbeiten eigentlich schon fast zu viel dafür, da leiden teilweise andere Dinge. Aber wir haben die Vision vor Augen und wir hoffen, dass wir das eben mit Unterstützung aus der Gemeinschaft und mit den zahlreichen Akteuren, die da wirklich auch mehr wollen, das gemeinsam auf die Beine stellen können.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen an das, was Tobias gesagt hat. Also auch nochmal großen Dank meinerseits. Ich hoffe, wir haben jetzt dem einen oder anderen sozusagen die Augen geöffnet, was wir eigentlich vorhaben und dass wir da wirklich so einen sehr offenen und demokratischen Ansatz pflegen, um wirklich alle Akteure da einzubinden. Also wer möchte. Niemand wird gezwungen bei uns, aber wer Bock hat, der soll halt mitwirken. Und ja, wir hoffen so, am Ende den Sport noch größer zu machen, als er ohnehin schon ist. Ja, also in Anführungszeichen. Aber er hat auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial. Das sehen wir alle in allen Strömungen. Ne?
Perfekt. Ja. Wenn ich jetzt einfach nur den Podcast gehört habe und keine Ahnung habe, wo finde ich Infos zum Verband und vielleicht Instagram, Website und dergleichen?
Ja, also ihr findet uns auf, ich fange mal an. Ihr findet uns auf Instagram, also dcsv-offiziell oder unsere Website www.dcs-verband.de. Die Website ist aktuell noch im Umbau, also euch erwarten bald viele interessante Funktionen, über die ich jetzt nicht reden möchte. Da solltet ihr überrascht werden, aber das kommt demnächst.
Alright. Das ist jetzt Stand 12. November 2020. Das heißt, wenn du das irgendwann später hörst, ist die Website wahrscheinlich schon fertig. Perfekt. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart. Und ich freue mich drauf, wie wir diese Zukunft rocken werden. Geil. Bis bald.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ciao.